Ja, liebe Geschwister, für heute wollen wir einmal aus dem Römerbrief aus dem 8. Kapitel einige Verse miteinander betrachten, die mich in letzter Zeit angesprochen haben, die etwas zeigen von den wunderbaren Gedanken, die unser Gott und Vater für seine Kinder hat. Für die, die durch Buße und Bekehrung zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, die von Neuem gezeugt wurden durch den Geist Gottes, die Kinder Gottes und auch Söhne Gottes geworden sind. Und diese Söhne Gottes, diese Kinder Gottes, die, mit denen hat Gott so viele wunderbare, liebevolle und gütige Gedanken, dass wir das eigentlich gar nicht ausschöpfen können. Und es ist immer wieder wertvoll, da hineinzuschauen, Gottes Wort zu erforschen, gerade auch im Hinblick darauf, was haben wir als Kinder Gottes, als solche, die dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes angehören, für Segnungen, für Aufträge, für Vorrechte. Und da wollen wir lesen aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, ab Vers 14, so einige Abschnitte, die uns Gottes Heilsgedanken aufschließen. Und das ist einfach auch eine Ermutigung für jeden, der dem Herrn Jesus angehören will, wenn wir diese Gedanken betrachten. Wir können da nur einige Dinge wirklich vertiefen, das würde viel zu weit führen, das sind so tiefe und große Dinge, die da genannt werden, dass wir das nicht ausschöpfen können, aber wir wollen einfach mal einige dieser Gedanken miteinander verfolgen. Ab Vers 14 in Römer 8 lesen wir, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ja, also das, was wir hier sehen, ist, dass wir als Kinder Gottes einen Geist der Sohnschaft empfangen haben. Nicht ein Geist der Knechtschaft. Und das ist ja der Kontrast auch zum Alten Bund. Im Alten Bund waren die Gläubigen zunächst einmal einfach Knechte Gottes, Knechte des Herrn. Und im Grunde ist das schon ein hohes Vorrecht. Und wir sind es ja als Kinder Gottes auch. Wir sind auch Knechte. Ja? Das rühmt sich der Apostel Paulus und auch der Apostel Petrus, dass sie Sklaven oder Knechte Gottes und des Herrn Jesus sind. Solche, die dem Herrn dienen dürfen. Und auf der einen Seite unser natürliches Wesen sträubt sich gegen das Dienen und gegen das Sklavesein ganz besonders. Ja? Man murrt da, das ist eine lästige Aufgabe, eine Pflicht, die einen drückt. Und in diesem Sinn ist auch dieser Geist der Knechtschaft gemeint. Aber im Grund ist schon das Knecht Gottes sein etwas Herrliches und etwas, ein großes, hohes Vorrecht. Ja? Ein Knecht des Allerhöchsten zu sein. Ja? Das war schon im menschlichen Schattenbild etwas Großes. Ja? Zum Beispiel Daniel war ein Knecht Nebukadnezars, ein Sklave, ein kriegsgefangener Sklave, rechtlos eigentlich, aber er war einer der höchsten Minister im ganzen Reich und ihm waren im Grund Hunderttausende unterworfen. Und er hatte eigentlich nur einen über sich, das war der König der Könige, der König Nebukadnezar damals zum Beispiel. Ja? Also Knecht eines großen Königs zu sein, ist mehr als von mir aus ein Freier zu sein, der seinen eigenen Bauernhof vielleicht bewirtschaftet. Ja? Also das sind so Dinge, aber Gott hat uns viel mehr als Knechtsein gegeben. Er hat uns zu Kindern und zu Söhnen gemacht. Und das ist etwas, das übersteigt eigentlich unser begrenztes Verständnis. Und da brauchen wir wirklich den Geist Gottes, so wie da auch der Apostel Paulus in Epheser 1 betet, dass Gott uns den Geist der Weisheit und Offenbarung verleihen möge, damit wir ihn erkennen und auch seine Segnungen und Vorrechte, die er uns gibt, erkennen können. Ja, wir haben also die Knechtschaft in dem negativen Sinn bedeutet, dass man letztlich Angst hat vor einem harten Herrn, der fordert. Klassisch sehen wir das in dem Gleichnis, wo der Herr Jesus solch einen Knecht schildert, der sagt, Herr, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, dass du forderst dort, wo praktisch du nichts gegeben hast und deswegen habe ich mein Talent verborgen. Hier hast du es wieder. Ja? Kennen wir das Gleichnis von den Talenten. Ja? Das ist die Haltung des natürlichen Menschen einem allmächtigen Gott gegenüber. Ja? Er ist voller Misstrauen, voller Angst. Er will eigentlich gar nicht dienen. Er hat nur Sorge, dass wenn er nicht dient, dass er dann letztlich auch Schaden erleidet und verurteilt wird. Und deswegen macht er es widerwillig doch. Und das ist eine traurige, eine verkehrte Gesinnung, die im Grunde eben aus Angst Gehorsam übt. Und das, was wir haben dürfen als Kinder Gottes, dass wir wissen dürfen, wir sind aus Gnade errettet worden und sind von Geschöpfen, die als Rebellen, als Sünder zum Tode verurteilt waren, zu Kindern gemacht worden, die sogar Miterben des Christus und Erben Gottes sind. Das ist also eine traumhafte Veränderung, etwas Unwahrscheinliches, was da vorgegangen ist, wenn wir uns bekehrt haben und Kinder Gottes wurden. Wir haben den Geist der Sohnesstellung oder Sohnschaft empfangen. Und das bedeutet auf der einen Seite, das ist ganz interessant, dieses Wort bedeutet eigentlich auch Adoption. Ja? Und das ist ja ganz wichtig. Gott hat einen Sohn, den er von Ewigkeit gezeugt hat, der eine einzigartige, ewig gezeugte Sohn Gottes ist. Und das ist der Herr Jesus. Ja? Und wenn wir Söhne Gottes sind, dann sind wir das natürlich nicht in demselben Sinn, wie der Herr Jesus Sohn Gottes ist. Ja? Er ist Gott von Wesen, von Ewigkeit her. Wir sind adoptiert. Das heißt, wir gehörten gar nicht zu der Familie Gottes. Wir sind durch Gnade, durch den Herrn Jesus, durch den einen Sohn Gottes und sein Opfer sind wir in die Familie Gottes, in die Vaterbeziehung zu Gott aufgenommen worden. Und das ist etwas Herrliches. Ja, das ist wie wenn eben der Sohn eines Straßenbettlers plötzlich von dem König adoptiert wird und von einem Tag auf den anderen darf er aus seiner dreckigen Hütte in den Palast umziehen und er bekommt wunderbare Kleider an und er darf dann auch, es wird ihm gesagt, du darfst in Zukunft mitherrschen, du wirst einmal im Reich hohe Aufgaben bekommen. Ja? Oder bist du natürlich erstmal erschrocken und vielleicht merkt dann auch so ein adoptierter Sohn, ja, dafür bin ich ja überhaupt noch nicht bereit. Ich weiß ja gar nicht, wie geht es überhaupt regieren, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich mich benehmen soll als König, Königssohn, ja, ich bin was ganz anderes gewöhnt. Und so ähnlich geht es ja auch den Kindern Gottes. Wir sind sozusagen von Natur aus ein Leben in Sünde, in Auflehnung, in Unabhängigkeit von Gott gewöhnt. Wir haben einen irdischen Sinn zunächst einmal. Und jetzt sind wir Kinder Gottes geworden, der Geist Gottes ist in uns hineingekommen und wir haben jetzt eine neue Stellung als Söhne Gottes, die plötzlich an den Angelegenheiten des Reiches Gottes und von Gottes Plänen und Gedanken Anteil haben sollen und mitregieren sollen sogar im Endeffekt. Und das bedeutet, dass wir da erst einmal auch uns bewusst machen dürfen, was hat Gott uns alles geschenkt und dass wir dann auch wirklich in diese Sohnesstellung hineinwachsen, bewusst als Kinder Gottes auch leben, als Söhne Gottes. Und das ist ja interessant, ja. Im Galaterbrief lesen wir, dass, und es war auch in den Familien so, der Sohn war im Grund viele Jahre genauso wie ein Knecht. Er musste und durfte als Knecht dienen, ja. Er hat nicht irgendwie große Vorrechte von vornherein gehabt, sondern zunächst einmal hat er wie die Knechte auch gedient. Der David zum Beispiel war der Sohn Isais, aber der war ganz genauso mit hinten praktisch draußen auf bei den Herden und hat da genauso schuften müssen, arbeiten müssen, wie jetzt die Sklaven oder die Knechte des Isai auch. Aber er ist trotzdem der Erbe aller Dinge. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn es da mal drauf ankommt. Ja. Er würde alles ererben. Es waren seine Herden. Ja? Der Knecht, der hat die Herden eines fremden Herrn gehütet. David hat seine eigene Herde gehütet, die ihm einmal gehören würde. Und so ähnlich ist es auch mit dieser Sohnesstellung. Wir sind gewürdigt, Gott zu gehorchen. Das ist immer noch unser Auftrag. Ja? Sohnesstellung setzt uns in eine Freiheit des Geistes. Und diese Freiheit bedeutet nie die Freiheit zu sündigen, die Freiheit sein eigenes Ding zu machen, sondern es bedeutet, dass wir jetzt aus Liebe und Dankbarkeit Gott gehorchen, wo wir es vielleicht vorher aus Furcht getan haben. Ja, das ist der einzige Unterschied. Der Gehorsam, das ist die Wesenseigenschaft des Sohnes. Ja, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, dem wirklich von Ewigkeit her alles gehört hat, er war gehorsam. Wir haben das heute Morgen auch gehört. Ja. Das war sein Herzensverlangen. Der Unterschied ist, der Sohn ist aus Dankbarkeit und Liebe gehorsam und der Knecht aus Zwang und Furcht. Ja, wenn wir es mal so vereinfachen. Der Sohn ist aus Dankbarkeit und Liebe gehorsam. Er weiß um die Liebe des Vaters, um die Gnade, die ihn in diese Sohnesstellung gebracht hat. Und deshalb hat er ein viel höheres Motiv, ein ganz anderes Motiv, Gott zu dienen und Gott zu gehorchen, als es ein Knecht hätte, der eben nur aus Zwang oder weil er eben seinen Lebensunterhalt bekommt, den Dienst tut. Und deswegen dieser Geist der Sohnschaft, das bedeutet, wir sind von Neuem gezeugt. Wir sind nicht nur begnadigt, es sind nicht nur die Sünden vergeben, sondern wir haben den Geist Gottes empfangen. Ja, im 2. Petrusbrief heißt es, wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden. Das ist etwas Unfassbares, etwas Gewaltiges, was Gott uns mit dieser Sohnesstellung geschenkt hat. Und dann bedeutet es, dass wir eine andere Gesinnung haben, dass wir wirklich Gottes Plan erfüllen, Gottes Willen tun, aus der Motivation heraus, ich habe einen herrlichen, großen, wunderbaren Vater, der mir alles geschenkt hat und dem ich dienen will, zu dessen Verherrlichung und Ehre ich leben will. Ja? Und das ist diese Gesinnung eines Sohnes, die wir lernen dürfen. Dann werden wir gehorsam sein, wir werden alles tun, um Gott zu verherrlichen und zu seiner Ehre zu leben, aber wir tun es nicht aus Angst und Furcht, aus Druck und Zwang, sondern wir tun es aus Dankbarkeit und Liebe. Ja? Und wir versuchen, die Gedanken Gottes zu verstehen, in dem Wissen, dieser Gott ist mein Vater. Ja? Und ich will diese Gedanken verstehen, weil ich werde mal sein Reich erben und mitwirken dürfen an den Regierungswerken Gottes, denn das ist unsere Berufung. Davon spricht der Apostel Paulus auch in Römer 8. Wir sind jetzt schon Söhne Gottes in Christus, wir sind Miterben. Und das heißt, das Erbe, das der Herr Jesus bekommen hat, das ist auch unser Erbe. Daran haben wir Anteil. Als die Söhne Gottes in Christus, auch als die Braut des Königs, des Messias, wir haben Anteil an dem Reich Gottes, an der Königsherrschaft, die der Messias einmal auf Erden ausführen wird. Wir haben auch Anteil an dem königlichen Priestertum, das wir im Himmel ausüben werden, von dem die 24 Ältesten in Offenbarung 4 und 5 so ein Vorbild sind. Das sind hohe Privilegien, das sind Dinge, für die ist unser irdischer Sinn überhaupt nicht erstmal vorbereitet. Ja, wir denken ja in ganz anderen Dingen. Ja, wir denken an unsere Tagesgeschäfte, an unsere Aufgaben, an unsere, ja, die Verteidigung unseres Egos, ganz oft auch als Christen noch. Ja. Und eigentlich geht es um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass wir als Söhne Gottes, als begnadigte Kinder Gottes zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters leben dürfen, dass wir die Aufträge unseres Vaters ausführen, so wie der Herr Jesus das in vollkommener Weise getan hat, als er auf der Erde war. So dürfen wir das auch tun, in dem Bewusstsein, dass das uns erst einmal Leiden und Schwierigkeiten bringen wird. Wir dürfen nicht vergessen, der Apostel Paulus hat auch den Römerbrief letztlich zu einer verfolgten Gemeinde geschrieben, die damals eben von der Obrigkeit, von der Welt verhasst und zunehmend ausgegrenzt wurde, die alle möglichen Leiden einzustecken und zu ertragen hatte, genau weil sie eben Christen waren. Christusanhänger, Messiasgläubige, Kinder Gottes. Das hat ihnen erstmal Leiden eingebracht. Und da hat man sich natürlich gefragt, ja, wozu mache ich denn das überhaupt, wenn mir das bloß Schwierigkeiten einbringt? Ja? Und der Apostel Paulus erinnert sie daran, ihr habt etwas ganz Kostbares und Hohes empfangen, ein geistliches, ein himmlisches Gut. Ihr seid nämlich Söhne Gottes geworden und habt eine Beziehung zu Gott, dass ihr sagen dürft, Abba, Vater. Ja? Und das beinhaltet immer noch Ehrfurcht, immer noch Scheu davor, den heiligen, großen Gott zu beleidigen, ihn zu widerstehen. Und auf der anderen Seite bedeutet es, dass wir voller kindlichem Vertrauen und voller Liebe und Zuneigung vor Gott sein dürfen. Und das ist der Gedanke Gottes gewesen, entfremdete Geschöpfe, die voller Sünde und Auflehnung waren, zu Kindern zu machen, die er in eine Liebesbeziehung führen kann, damit sie ihm immer mehr erkennen und freiwillig bewusst seine Gedanken ausführen. Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen ergänzen durch das, was im Epheser 1 steht. Wir kennen ja auch diese bekannte Stelle in Epheser 1 ab Vers 3, wo eben diese Heilsgedanken Gottes uns auch von einer anderen Seite her nochmal geschildert werden. Da lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Also da geht es noch viel tiefer. Wir haben uns irgendwann zu dem Herrn Jesus bekehrt, wenn wir denn Kinder Gottes sind. Wir haben irgendwann gemerkt, ich muss mein Leben in Ordnung bringen mit Gott. Aber hier sagt uns die Bibel, Gott hat an dich gedacht, schon bevor überhaupt diese Welt geschaffen wurde. Gott hat uns auserwählt und hat uns zu seinen Kindern bestimmt, als wir noch überhaupt nicht geschaffen wurden und als die Welt noch gar nicht existierte. Und es zeigt uns etwas von der Größe und Gnade und Liebe Gottes und er hat uns dazu bestimmt, dass wir vor Gott in Liebe sein. Das heißt, dass wir eine Beziehung der Liebe, der Dankbarkeit, der Freude haben, in die uns die Gnade versetzt hat. Und wir sind heilig und tadellos in unserer Stellung in Christus vor ihm. Wisst ihr, das ist auch der Punkt. In unserem Wandel versagen wir vielfältig. Wir sind uns der Sünden bewusst und hoffentlich bewusst, die wir immer wieder auch begehen. Wir straucheln. Wir sind alles andere als heilig und untadelig. Ja? Aber trotzdem, in dem Herrn Jesus hat Gott der Vater uns heilig und untadelig vor sich gestellt, damit er eine Beziehung mit uns haben kann, auch solange wir nicht perfekt sind. Ja, wenn wir mal entrückt sind und verherrlicht sind, dann werden wir vollkommen sein. Dann wird nichts Fleischliches, keine Sünde, nichts, keine Schwachheit, kein Versagen mehr in unserem Leben sein. Und das ist ein Zustand, da sollten wir uns alle intensiv danach sehnen. Je mehr wir unsere eigene Fleischlichkeit und Schwachheit und Verkehrtheit verstehen. Aber von der Stellung her sind wir jetzt schon Söhne Gottes, Kinder Gottes, heilig und untadelig, aus Gnade. Und das sollte in uns Liebe bewirken. Liebe zu unserem Gott und Vater, Liebe zu unserem Herrn Jesus, dem wir das alles verdanken. Und dann geschieht da eine Revolution. Dass nämlich dort, wo früher Egoismus und Eigensucht, Furcht und Druck geherrscht haben, dass da Dankbarkeit, Freude, Liebe, Freiwilligkeit im Gehorsam, Hingabe regiert. Das ist die Gesinnung des Sohnes. Hingabe an den Herrn, freiwilliger Gehorsam und dass wir aus Einsicht die Ordnung in Gottes halten. Es ist gut, die Ordnung in Gottes zu halten, auch einfach aus Gehorsam, denn Gott hat sie gegeben, er ist der Allmächtige. Ja? Aber das ist nicht Gottes Ziel, dass wir es nur aus Glauben und Gehorsam tun, sondern sein Ziel ist, dass wir weitergehen als Kinder und es aus Liebe und Einsicht tun. Und das erfordert, dass wir tiefer nachforschen und tiefer nachsehen, was sind eigentlich Gottes Gedanken mit uns. Und da will uns der Apostel Paulus etwas hineinführen. Ja? Er sagt, wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Ja? Das übersteigt völlig unser Vorstellungsvermögen. Den Korinthern, die ziemlich fleischlich waren, sagt der Apostel Paulus, ja, euch gehört die Welt, der Kosmos. das beinhaltet eigentlich auch alle Sterne und alles. Ja. Das ist Wahnsinn, ja, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das sind ja unsere Sinne überhaupt nicht dafür gepolt, dass wir einmal die Welt regieren werden mit Christus und durch ihn. Ja. Dass wir das Reich Gottes sozusagen mit verwirklichen als Mitregenten, als Unterregenten unter dem König Jesus Christus. Und deswegen sollen wir schon jetzt lernen, was sind Gottes Gedanken. Und wir sollen auch durch Leiden und durch Gehorsamswege zubereitet werden, dafür, dass wir das Erbe antreten. Ja, ich habe ja vorher gesagt, mit diesem Bettlersohn, der plötzlich zum Königssohn wird, ja, der hat ja keine Ahnung, wie man als Königssohn auftritt und regiert und wie man die Geschäfte eines Reiches führt. Ja. Aber das darf er jetzt lernen, weil er ist in diese Stellung, ist er schon versetzt. Ja. Er ist durch Adoption Sohn des Königs und hat diese Vorrechte. Er wird einmal das Königreich erben oder miterben, ja, und darin eine Stellung beziehen. Und jetzt darf er lernen, was bedeutet es überhaupt, ja? Was will mein Vater eigentlich, der mich da adoptiert hat? Und wie kann ich ihm dienen, damit sein Reich auch wirklich sich entfalten kann? Und das ist eigentlich unsere Situation. Ja? Wir sind Erben Gottes. Das heißt, all das, was der Vater seinem Sohn bestimmt hat, daran haben wir Mitanteil. Ja? Einschließlich eben dieser Regierungsgeschäfte im tausendjährigen Reich. Ja? Und jetzt sagt uns die Bibel, dass wir dafür zubereitet werden sollen durch Leiden. Ja? Da heißt es ja in dem zweiten Teil von Vers 17, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und das ist interessant. Letztlich hat auch der Herr Jesus diesen Weg gehen müssen, obwohl er ja vollkommen war. Er musste erst einmal leiden, er musste erst einmal verworfen werden, er musste erst einmal ja, Gehorsam lernen als Mensch. Als Sohn Gottes brauchte er kein Gehorsam lernen, er war einfach eins mit dem Vater. Aber als Mensch musste er Gehorsam lernen. Ja? Und er musste bereit sein, seinen eigenen Willen zurückzustellen. Das sehen wir in Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Ja? Wie viel mehr wir, die wir eine verkehrte Gesinnung haben von Natur aus. Wir müssen lernen, als Kinder Gottes in einer bösen Welt uns zu bewähren und dem Herrn treu zu sein, damit wir einmal dann diese Herrlichkeit als Mitregenten, als Prinzregenten Gottes Reich mit zu verwirklichen, damit wir das auch in der richtigen Gesinnung ausführen. Und das gibt uns eigentlich einen Schlüssel für viele Dinge, durch die wir jetzt durchgehen müssen, die uns vielleicht nicht so gefallen, die uns Not machen, die uns vielleicht auch, ja, wo man sagt, Herr, ich habe mir so bestimmte Dinge gewünscht und du verweigerst sie mir, ja. Ich habe nach Frieden und Freude getrachtet und ich habe Schwierigkeiten und Kampf bekommen. Warum? Ja, und die Antwort, die Gott eigentlich ganz grundsätzlich gibt, es dient unserer Zubereitung. Es dient dazu, dass wir einmal zu dem werden, was Gott eigentlich für uns möchte und was wir unserer Stellung nach schon sind, nämlich Söhne Gottes, in dem einen Sohn Gottes, in Jesus Christus. Ja? Und das beinhaltet eigentlich ganz viele Dinge, die eben unseren Weg betreffen, wenn wir verstehen, zu was wir berufen sind und was die Gedanken Gottes des Vaters sind, dann werden wir auch immer bewusster Ja sagen zu den Wegen, die Gott uns führt. Ja? Es sind Zubereitungswege, es sind Läuterungswege. Wir werden das noch sehen. Ich lese mal weiter. Auf Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Ja, da nimmt uns der Apostel Paulus hinein in diese Heilsgedanken Gottes, die sich ja auch in Heilszeiten und Heilsordnungen auswirken. Die Heilsordnung Gottes ist, dass wir jetzt als Kinder Gottes Fremdlinge sind, verachtet, gehasst von der Welt, Außenseiter, wir müssen unten durch. Weil wir einmal ganz oben sein werden, müssen wir unten durch. Und der Herr Jesus ist uns vorangegangen. Er war der Knecht aller. Er ist ganz tief, bis an die tiefsten Tiefen, unten durchgegangen. In dem Wissen, dass er einmal der Erbe aller Dinge sein würde. Ja, wir erinnern uns in Johannes 13, in dem Wissen, dass der Herr Jesus schon wusste, dass ihm die Herrlichkeit beim Vater wieder vorherbestimmt ist, hat er seinen Schurz angezogen und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Ja? Dienst, Erniedrigung, Knechtsdienst aus Liebe und freiwillig. Also die Leiden der jetzigen Zeit, das bedeutet, dass wir, bevor wir regieren, dass wir erst einmal Selbstverleugnung, Leidensbereitschaft, Schwierigkeiten ertragen lernen müssen, standhaftes Ausharren erlernen müssen. Und wir dürfen das wissen, es wird einmal eine kommende Herrlichkeit kommen, das ist es alles wert, was wir jetzt durchmachen müssen. Und es hat einen Sinn. Gott hat es bewusst in unser Leben hineinverordnet. Ich lese vielleicht einmal dazu zur Ergänzung, was wir im 2. Korintherbrief finden, ab Vers 16. Das ist eigentlich ganz ähnlich, ein ganz ähnlicher Gedanke. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja? Und dann in der Himmelsherrlichkeit werden wir wissen, warum wir durch manche schwere Wege durch mussten. Warum manche Begrenzung uns hineinverordnet wurde, manches leibliche Leiden, manche Unzulänglichkeit, an die wir selber uns stoßen, die uns Not macht. Ja? Wir werden wissen, Gott hat es alles gut gemacht. Es diente dazu, dass wir in der kommenden Herrlichkeit in der richtigen Herzenshaltung sind und zubereitet sind. Ja, einmal wird es so kommen, dass wir selber verherrlicht an der Seite des Messias als seine Brautgemeinde offenbar werden vor der Welt. Das ist also der Zeitpunkt, wo der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Wir wissen, dann werden wir mit ihm offenbar werden. Kolosser 3, Vers 4, in Herrlichkeit. Ja? Dann wird also der Lichtglanz, die strahlende Schönheit, die göttliche Wesensart, die der Herr Jesus uns geschenkt hat, sie wird offenbar werden. Und alles, was jetzt noch Gottes Wesen in unserem Leben verhüllt, nämlich unsere Fleischlichkeit, dieses elende Fleisch mit seinem Egoismus, seiner Auflehnung, seiner Bosheit, das wird vollkommen weggetan sein. Und das sollte jedem von uns eine Hoffnung sein. Ja? Jetzt sind wir in der Herausforderung, unser Fleisch samt seinen Leidenschaften und Lüsten zu kreuzigen, in den Tod zu geben, im Tod zu halten. Und wir wissen, das gelingt uns nur unvollkommen. Ja? Wir sind nicht diese strahlenden Zeugen von Gottes Gnade und Herrlichkeit, die wir sein könnten und sollten, sondern unser Fleisch verdunkelt da noch vieles davon. Aber einmal wird es alles weg sein und dann wird auch die Schöpfung von diesem Fluch erlöst werden, der durch den Fall Adams auf eine geheimnisvolle Weise über die Schöpfung gekommen ist. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen, wir wissen es auch nicht genau. Adam war sozusagen das Haupt der Schöpfung, irdisch gesehen. Und mit seinem Fall kam auch ein Fluch über die ganze Schöpfung. Ja, wir wissen das, die Raubtiere, all das, was uns manchmal auch Fragen macht und Mühe macht, das war nie in Gottes Schöpfung so vorgesehen, sondern das ist eine Auswirkung des Sündenfalls. Ja, auch dass der Tod in die Schöpfung gekommen ist, das lesen wir hier, das wird einmal wieder anders werden. Wenn der Messias kommt, dann wird Gottes Heilsgedanke auch in der ganzen Schöpfung wieder zum Ausdruck kommen. Und wir, die wir schon die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir haben also ein Ahnrecht, ein Unterpfand, ein Ahngeld für die kommende Herrlichkeit und das ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Das finden wir auch in Epheser 1. Wir erwarten, dass diese Sohnesstellung offenbar wird. Dann wird also diese Herrlichkeit, die Gott uns geschenkt hat, jedem sichtbar sein. Und dann haben wir nicht mehr unser egoistisches Fleisch und können nicht mehr damit prahlen. Ja? Und das ist gut so. Wenn das jetzt schon offenbar wäre, dann würden wir verdorben dadurch. Ja? Das ist ja das Schlimme. Ja? Deswegen hat Gott macht das alles wunderbar weise. Ja? Da dürfen wir wirklich darauf vertrauen, dass das ganz gut und richtig ist, was Gott tut. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Und das ist wirklicher Glaube. Wenn du wirklich Nachteile auf dich nimmst, weil du glaubst, dass du ein Kind Gottes bist, das in der Himmelsherrlichkeit Lohn erbt, dann hast du echten Glauben. Ja, wenn du lebst wie irgendein anderer Sünder, egoistisch vor dich hinlebst und Gott gar nicht gehorchst, dann kann niemand sehen, ob du wirklich glaubst, dass du einmal eine himmlische Herrlichkeit erben wirst, weil du hast ja überhaupt nichts dafür eingesetzt. Du lebst ja gar nicht dementsprechend. Das ist die Herausforderung, dass wir als Kinder Gottes jetzt schon gehorsam sind, die Wege Gottes gehen und dafür Leiden in Kauf nehmen, auch Entbehrungen, dass wir bei manchen Dingen, nach denen die Welt jagt, einfach nicht mitmachen, weil wir glauben, wir haben was viel Besseres im Himmel. Ja, so wie Mose die Herrlichkeiten am Hof des Pharao alle verschmäht hat, weil er gewusst hat, ich habe ein himmlisches Erbteil, das ist viel herrlicher. Da brauche ich ganz Ägypten mit seinen Schätzen überhaupt nicht. Das ist Glaube. Ja? Und so sollen wir uns auch verhalten, als Kinder Gottes, die einfach in dieser Welt gegen die Ordnungen der Welt leben, die ganz andere Ziele verfolgen, weil sie wissen, der Vater hat uns das Reich geschenkt. Wir sind adoptierte, erlöste, begnadigte Söhne Gottes und werden einmal ein himmlisches Erbe haben. Da brauchen wir nicht auf der Erde nach Genüssen, nach dem vergänglichen Genuss der Sünde jagen. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das ist ja einer der bekannteren Verse in der Bibel. Zu Recht wird er öfters uns auch wirklich zum Trost gesagt. Aber hier in dem Zusammenhang ist er vielleicht noch einmal in der Tiefe auch verständlich. Gott nutzt also auch die Leiden, auch die Widrigkeiten, auch die Enttäuschungen, auch unsere eigenen Schwierigkeiten, an denen wir hängen und über die wir manchmal stolpern und über die wir seufzen. All das nutzt ein souveräner, gütiger und weiser, liebender Gott aus, um uns zuzubereiten und zu formen. Ja? Wenn ich das in der Tiefe verstanden habe, dann wird mein Leben anders. Dann kann ich ganz anders Dinge annehmen. Dann kann ich ganz anders auch auf Schwierigkeiten und Herausforderungen reagieren, als wenn ich immer noch in meiner fleischlichen Knechtsgesinnung bin, wo ich sage, ja, warum denn das jetzt schon wieder? Hat mir Gott nicht schon genug auferlegt? Ja, so denken manche Christen. Es ist verständlich menschlich, ja, wir wollen da nicht drüber richten, aber das ist doch tief traurig für einen Sohn Gottes, der Erbe ist, der eigentlich weiß, ich habe einen himmlischen Vater, der hat mich aus lauter Liebe und Gnade aus dem Schmutz und Sumpf herausgezogen und in sein himmlisches Reich adoptiert, hineingebracht. Ich habe jetzt eine herrliche Stellung als Königssohn und Erbe. Soll ich jetzt glauben, dass dieser Gott es nicht gut mit mir meint? Bloß weil ich irgendeine Schwierigkeit in meinem Leben habe. Ja? Also wenn wir diese Perspektive haben, dann denken wir viel ganz groß und anders über Gott. Und dann müssen wir auch unser Leben in seinem Licht anders sehen. Und ich glaube, dazu lädt uns der Apostel Paulus ein. Das hat er selber in seinen Kämpfen und Leiden so erfahren in der Schule Gottes und so geoffenbart bekommen. Und dazu will er uns ermutigen. Und das kann ich nur wirklich auch, je älter ich bin jetzt 37 Jahre gläubiger Christ, das ist auch Gottes Gnade. Und auch jetzt in den letzten furchtbaren Kämpfen und Leiden und Nöten, die wir hatten, auch in der Krise, wo ich viel verleumdet wurde, wo ich viel angegriffen wurde und manchmal auch gedacht habe, wie soll das weitergehen, wie soll das enden? Und dann hat Gott etwas geschenkt, durch die Reinigung und Erneuerung unserer Gemeinde, dadurch, dass viele weggegangen sind mit einer ganz hässlichen Spaltung und Gesinnung. Aber Gott hat uns etwas geschenkt, das haben wir nie für möglich gehalten. Er hat auch da einen Segen bereitet, mitten in diesen Leiden. Und wir können heute noch immer nur staunen und sagen, Herr, du hast ein Wunder getan. Das hätten wir nie für möglich gehalten, dass es sowas geben kann in unserer Situation. Aber es war, Gott hat ganz souverän auch eben den Hass mancher Leute, die Verleumdungen, das Böse, das, was einem wirklich Mühe gemacht hat und bis an die Grenzen gebracht hat, das hat Gott mitwirken lassen. Ja? Das gehörte mit dazu. Ohne das wäre es gar nicht gegangen im Nachhinein. Und dann kann man Gott anbeten und sagen, Herr, du machst es gut. Ja? So wie Josef, der am Ende seines Leidensweges, das war ja auch ein Leidensweg zur Herrlichkeit, das ist übrigens auch ein Schattenbild von dem, was für uns ist. Ja? Josef musste unverdient schlimme Sachen erleiden, bevor er zum zweiten Mann nach dem Pharao werden konnte. Ja? Und er musste auch erst gedemütigt werden. Was glaubst du, wie stolz der wahrscheinlich gewesen wäre, wenn er noch in der Zeit, wo er so mit seinen Träumen etwas geprahlt hat, sofort an den Pharaohof gekommen wäre. Ja? Er musste erst unten durch eine Schule des Zerbruchs erleben, bevor er dort ohne Gefahr hinkommen konnte. Ja? Und das ist auch das, was bei uns ist. Aber am Ende sagt er, ihr gedachtet, es böse zu machen, Gott aber hat gedacht, es gut zu machen. Ja? Und das ist das, die Gnade Gottes, die Vaterliebe und Allmacht unseres himmlischen Vaters führt dazu, dass selbst die Nöte, die Leiden, das zu kurz kommen, die Enttäuschungen in unserem Leben, dass sie alle zusammenwirken zu unserem Besten. Ja? Und wenn wir das mal tiefer verstanden haben, dann können wir zum Beispiel innerlich ruhig werden. Dann können wir Gott uns ganz bedingungslos anvertrauen, auch wenn es scheinbar irgendwie ganz brenzlig und schwierig wird für uns. Ja? Und dieses tiefe Vertrauen und diese Liebe zu Gott, die auch an Gottes Güte glaubt, wenn Gott uns scheinbar bekämpft und scheinbar in größte Schwierigkeiten bringt, das sucht Gott. Das ist eine kostbare Frucht, die er sehen will bei seinen Söhnen. Und deswegen führt er uns durch allerlei Wege, die uns manchmal ja, fragend machen, manchmal vielleicht sogar resignieren lassen, in Gefahr bringen, am Glauben ein Stück ja, zu schwanken zu werden. Aber wenn wir das wissen, dass Gott es letztlich gut meint und dass er ja so viel uns schon als Vorschuss gegeben hat, ja, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, dann wird er nicht uns letztlich ja, enttäuschen, in die Pfanne hauen, irgendwo wegwerfen. Ja, das sind so die Gedanken, die auch der Teufel manchmal gläubigen Christen eingeben will, wenn sie in der Schule des Leidens sind. So wie Hiob, dem seine Frau, anstatt ihn zu ermutigen, gesagt hat, sage Gott ab und stirb. Ja, das ist so ungefähr das, was der Teufel uns auch einflüstern will, wenn wir in der Schule des Leidens sind. Und das kann niemals sein. Denn der Gott, der so ein Werk in uns begonnen hat, und zwar vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit her, mit Liebesgedanken, mit Gnadengedanken, der uns zur Sohnschaft erwählt hat und zur Errettung erwählt hat vor Grundlegung der Welt, der wird niemals uns mittendrin im Stich lassen. Geht gar nicht. Ja? Und das ist auch das, was in den nächsten Versen gesagt wird. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das hat also eine Doppelbedeutung. Auf der einen Seite bedeutet es auch, so wie der Herr durch Leiden vollkommen gemacht wurde, müssen auch wir durch Leiden vollkommen gemacht werden. Ja? Auf der anderen Seite, diese Gleichgestaltung wird eben erst mit unserer Umwandlung, Verherrlichung und Entrückung vollendet sein. Und dann sind wir gleichgestaltet, weil wir ihn sehen werden, wie er ist, weil wir ihm ähnlich sind. Und dann ist auch alles beseitigt, was eben jetzt noch dem Plänen Gottes im Wege ist in unserem Wesen. Und dann kommt diese wunderbare Kette, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, also wenn wir wissen, wir sind in Gottes allmächtiger, gütiger Hand und Gott hat einen Plan in uns, mit unserem Leben, der in der Herrlichkeit endet, dessen Ziel die Himmelsherrlichkeit ist, ja, dann wird unser Glaube fest und dann werden wir innerlich ruhig. Und dann können wir die irdischen Dinge, die uns manchmal so wichtig und so schwierig und so übermächtig erscheinen, einordnen. Dann werden die klein und verlieren ihre Macht, ihre Bedrohlichkeit, ihre angstmachende Qualität. Wir wissen, dieser Gott, der das Universum lenkt, der die Völker lenkt, der alles zu seinem Ziel hinausführt, ja, des Herrn Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Ja, lesen wir in dem Propheten. Dieser Gott wird auch dein Leben und mein Leben zum Ziel der Herrlichkeit führen. Und wenn wir, je mehr wir ihm vertrauen, je mehr wir ihm gehorchen im Glauben, je mehr wir diese kindliche Vertrauenshaltung der Liebe, der Hoffnung, der Erwartung haben, desto besser geht es uns auf unserem Weg. Wenn wir bockig sind, wenn wir uneinsichtig und fleischlich sind, dann muss Gott uns züchtigen. Ja, dann erleben wir unnötigerweise Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen. Aber wenn wir wirklich ihm kindlich vertrauen, dann bekommen wir immer noch Läuterungsleiden. Ja? Aber es muss nicht mehr so viel Zucht geübt werden. Ja, das macht ein Vater auch nur, wenn das Kind nicht versteht, worauf er raus will. Ja? Das Erste ist erstmal, dass man versucht, ein Kind so zu lenken, ohne dass es schmerzhafte Lektionen lernen muss. Ja? Die schmerzhaften Lektionen, die brocken wir uns eigentlich selber ein. Ja? Und deswegen dieses Vertrauen, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, das ist so wichtig und das will wirklich der Apostel stärken. Es ist ein Vertrauen auf den unsichtbaren Gott, aber er hat etwas getan. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben. Ja, und wenn wir darüber tiefer nachdenken, dann wissen wir, der Gott, der in Liebe seinen eigenen Sohn, sein Liebstes für uns gegeben hat, der wird uns nicht fallen lassen, der wird uns nicht irgendwie enttäuschen, sondern er wird auch all das hinausführen, was er in seinem Wort uns zugesagt hat. Diese ganzen Verheißungen Gottes sind in Christus Ja und Amen, heißt es im 2. Korintherbrief. Ja? Und dann lese ich noch den letzten Abschnitt und damit wollen wir auch zum Schluss kommen. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ja, wer will Anklage erheben? Wir wissen, wer Anklage erheben will. Da gibt es jemand. Und es ist der Verkläger, das ist der Satan. Er verklagt die Heiligen Tag und Nacht. Ja, das ist auch so ein Geheimnis. Er darf das. Ja, Gott lässt es zu. Aber Gott gibt uns auch einen Fürsprecher, der uns verteidigt vor dem Thron Gottes. Und das ist der Herr Jesus, unser hoher Priester. Ja, das verstehen wir nicht so ganz. Aber wenn wir Anklagegedanken erleben, und es geschieht immer wieder, dass Satan versucht, gläubige Christen, die dem Herrn dienen, fertig zu machen, sie zu entmutigen, sie zu verklagen, ihnen zu sagen, du Versager, du bist nichts, du kannst nichts, mit dir kann Gott nichts anfangen. Ja? Solche Gedanken kommen da und da muss man widerstehen. Da darf man einfach wissen, das darf der Feind gar nicht mich verklagen, denn wenn Gott für mich ist, dann kann niemand gegen mich sein. Weder Menschen, die vielleicht mich anfeinden und gegen mich schäumen, noch Mächte, noch der Satan, der Verkläger. Er kann nicht verurteilen, weil der Herr Jesus alles für dich und mich gut gemacht hat mit seinem Blut am Kreuz. Das ist Sieg. Das ist Sieg, der über alle Widrigkeiten triumphiert. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Ich möchte da besonders auch nochmal auf die Auferstehung kommen. Die Auferstehung bedeutet kompletter Sieg des Herrn Jesus über die Welt und die Sünde, über den Satan und seine Mächte, über alles Böse. Der Herr Jesus hat komplett und vollständig gesiegt. Nur ist der Sieg noch nicht vollständig sichtbar. Wir glauben ja an das Unsichtbare, nicht nur an das Sichtbare. Ja? In der unsichtbaren Welt ist dieser Sieg festgeschrieben. Und wir dürfen ihn im Glauben festhalten. Und dürfen wissen, wenn der Herr Jesus für mich ist, dann kann alles gegen mich sein. Ganz egal. Wird nicht zum Ziel kommen, das Böse, sondern der Herr Jesus kommt zum Ziel. Und das ist dieser Triumph am Ende, den ich noch lesen will. Christus ist es doch, der gestorben ist, haben wir gelesen. Dann wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, wenn wir also uns das vor Augen führen, dass der allmächtige Gott unser liebender Vater ist, der uns von Ewigkeit her erwählt hat und der uns errettet hat und der uns eine Zukunft der Herrlichkeit in Ewigkeit bereitet hat, dann wird unser Herz still und vertrauensvoll und zuversichtlich sein, mitten in Schwierigkeiten. Und wir werden wissen, wir überwinden in allem, und zwar nicht nur knapp, nicht nur ein bisschen, sondern weit, aber nicht in uns, nicht durch uns, sondern in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja? In dem Herrn Jesus ist der Sieg. In dem Herrn Jesus ist die Kraft zu überwinden. In dem Herrn Jesus ist die Kraft, Leiden zu ertragen. Und wenn wir uns an ihn klammern, dann wird er uns triumphierend ans Ziel der Herrlichkeit bringen. Möge der Herr unseren Glauben stärken und uns in dieser Zuversicht erhalten und durchtragen. Amen.